Deutschlandfunk. Marktplatz.
Und einen wunderschönen guten Tag wünscht Jule Reimer. Wärmepumpen gelten vielen Klimaschützern als Energielieferant mit Zukunft und auf lange Sicht als kostengünstiges Heizsystem für Gebäude. Wann und wie ist die Wärmepumpe für die Versorgung mit Warmwasser und Heizen geeignet? Wann und wie passt sie zum Rest der Haustechnik, zum Zustand des Hauses? Wann lässt man vielleicht besser die Finger davon und modernisiert lieber etwas anderes? Dämmen hilft ja auch dem Klimaschutz. Wie teuer ist so eine Anlage in der Anschaffung und im laufenden Betrieb, Wartung zum Beispiel, und wann gibt es für den Einbau staatliche Subventionen? Darüber sprechen wir heute im Marktplatz. Und Sie können uns übers HörerInnentelefon auch anrufen, 00800 44 64 44 64. Wir wissen, die Erfahrungen mit Wärmepumpen sind sehr unterschiedlich. Oder schreiben Sie uns per E-Mail einen kurze Notiz, eine Frage unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Und die Experten, die Ihre Fragen hier beantworten, das ist einmal Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Reiner.
Marek Miara vom Fraunhofer Institut ISE ist aus dem Süden zugeschaltet. Hallo.
Guten Morgen.
Aribert Peters begrüßen wir vom Bund der Energieverbraucher. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Reimer nach Köln.
Und last but not least, Berit Müller von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie. Hallo nach Berlin.
Guten Morgen zusammen.
Und wir bitten um Verständnis, wenn wir uns gegenseitig unterbrechen. Das wird möglicherweise auch mal nötig sein, denn wir sehen uns alle nicht. Ja, eine Wärmepumpe. Viele haben sie noch nicht in ihrem Haus, aber sie verbreiten sich immer mehr. Und sie funktioniert, ja, klingt erstmal magisch, mit der Außenluft, mit Erdwärme. Ja, wie kann das funktionieren? Wie kann man damit ein Haus überhaupt warm kriegen? Das beschreibt uns jetzt Jannis Kamesin.
Pumpen Sie doch mal wieder Ihren Fahrradreifen auf. Pressen Sie ein paar Stöße Luft in den Schlauch und fassen Sie dann ans Ventil. Sie werden merken, das Ventil wird warm, denn durch die Kompression der Gase in der Luft steigt deren Temperatur. Die Kompressionswärmepumpe, mit Abstand die gängigste Ausführung unter den Wärmepumpen, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Der zentrale Rohstoff einer Wärmepumpe ist ein spezielles Kältemittel. Diese Flüssigkeit fließt durch ein geschlossenes Rohrsystem und nimmt über einen Verdampfer thermische Energie, also Wärme, aus der Umwelt auf. Je nach Pumpentyp, üblicherweise aus dem Erdreich, der Umgebungsluft oder dem Grundwasser. Über einen Verdampfer wird das spezielle Kältemittel selbst bei niedrigen Temperaturen zu Gas, auch bei Minusgraden. Dieses Gas fließt weiter zu einem Verdichter. Unter Einsatz von Strom wird es dort komprimiert und steigert deshalb seine Temperatur. An dieser Stelle tut die Wärmepumpe ihren Dienst für uns. Die entstehende Wärme erhitzt das Wasser, das dann in unsere Heizungen fließt. Anschließend macht ein Kondensator aus dem Gas wieder Flüssigkeit und der Kreislauf kann von vorne beginnen. Aufnahme der Umweltwärme, Verdichtung und so weiter und so fort. Wärmepumpen werden danach unterschieden, ob sie ihre Wärme aus Luft, Erdreich oder Wasser beziehen. So klingt eine Luftwärmepumpe. Trotz dieser Geräuschkulisse taugt sie am ehesten zum Massenprodukt. Denn sie kann an vielen Standorten und mit vergleichsweise geringem Aufwand installiert werden. Im Grunde reicht ein Durchbruch in der Hauswand und ein wenig Stellfläche. Im Vergleich mit den erdgekoppelten Wärmepumpen ist die Luftwärmepumpe aber deutlich weniger effizient. Das Problem: je kälter es im Winter wird, desto höher der Strombedarf des Verdichters. Und an besonders kalten Wintertagen schafft es die Luftwärmepumpe nicht, aus der Außenluft genug Leistung zum Erwärmen des Heizungswassers zur Verfügung zu stellen. Dann muss ihr ein stromgetriebener Heizstab zur Hilfe kommen, der zusätzlich auf die Energiebilanz drückt. Weil die unterirdisch verankerten Wärmepumpen kaum von Temperaturschwankungen betroffen sind, arbeiten sie im Vergleich effizienter. Drei Typen sind zu nennen. Die Grundwasserwärmepumpe, die einen Saug- und einen Sickerbrunnen für den Wärmeaustausch benötigt. Erdsonde-Wärmepumpen, die sich die thermische Energie mit der Hilfe von tief ins Erdreich gebohrten Sonden holt. Und jene Pumpen, die Erdwärme oberflächennah über Graben oder Erdkollektoren einsammeln. Der Haken bei allen drei Varianten: sie sind längst nicht überall umsetzbar. Die Bohrungen für Grundwasserwärmepumpe und Erdsonde müssen genehmigt werden. Oberflächennahe Erd- und Grabenkollektoren müssen über sehr große Flächen ausgebracht werden, um ein ganzes Haus versorgen zu können. Und der ganze Garten wird beim Einbau zu einer riesigen Baustelle. Wie groß der energetische Mehrwert der einzelnen Pumpen ist, drückt die sogenannte Jahresarbeitszahl aus. Sie ist der zentrale Kennwert für die Effizienz von Wärmepumpen. Gut und Vorbedingung für eine Förderung durch die Bundesregierung ist ein Wert von 3,5 oder höher. Heißt übersetzt, aus einem Kilowatt Strom macht eine solche Pumpe 3,5 Kilowatt Wärmeleistung.
Janis Karmesin hat erklärt, wie Wärmepumpen funktionieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob einige der Experten vielleicht auch vom Stuhl gefallen sind, denn ich muss hier nochmal klarstellen, diese Wärmepumpe, die Sie gehört haben, die stammt von 2006. Die haben wir aus dem Tonarchiv geholt. Marek Miara vom Fraunhofer Institut, war das ein realistisches Geräusch?
Ja, die Frage ist eher, wie nah an die Wärmepumpe Sie kommen.
Ja.
Das, was wir gehört haben, das war ganz nah an dem Verdichter. Mhm. Und wenn Sie bei einem Öl- oder Gasbrenner das wirklich von der Gehäuse die Geräusche hören ja. wollten, wäre das noch lauter. Aber das ist nicht relevant. Relevant ist das, was die Leute von einer gewissen Entfernung hören können oder ja. die Nachbarn. Und deswegen waren die Geräusche natürlich ja, total übertrieben.
Genau, also wir sprechen nachher nochmal genauer über die Frage der Geräuschentwicklung und auch die Standorte für eine Luftwärmepumpe. Aribert Peters, sagen Sie mir doch erstmal, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, über eine Wärmepumpe nachzudenken? Das ist ja dann der Austausch des Heizungssystems wahrscheinlich.
Richtig, aber vor allen Dingen sollte man das Haus erstmal dämmen und sanieren, wärmetechnisch sanieren, denn die Wärmepumpe läuft mit Strom und der Strom ist teuer und man ersetzt dann eine Gasheizung, da kostet die Kilowattstunde 6 Cent und der Strom, der kostet selbst mit dem verbilligsten Wärmepumpentarif 22 Cent. Also für Verbraucher kann es leicht teuer werden, wenn man nicht gut plant. Also erstmal sanieren, erst das Haus dämmen und dann über die Wärmepumpe nachdenken oder darüber, wie man den Restbedarf dann noch deckt.
Da steigen wir gleich nochmal genauer mit ein. Berit Müller, man kann Wärmepumpen kombinieren mit erneuerbaren Energien. Wie geht das? Mit Sonnenenergie?
Auf jeden Fall mit Sonnenenergie. Ich kann eine PV-Anlage, also eine stromerzeugende Solaranlage nutzen und kann daraus Strom auch für die Wärmepumpe nutzen. Das reicht nicht für den ganzen Strom der Wärmepumpe und es kann auch nicht alles aus der Solaranlage für die Wärmepumpe genutzt werden, weil die natürlich nicht immer gleichzeitig laufen. Mhm. Das kann ich dann mit einem Speicher, sei es auf der Wärme, ein thermischer Speicher oder ein Stromspeicher noch anpassen. Und die thermische Solaranlage lassen wir hier mal nicht außen vor, sondern die ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil für die Wärmeversorgung von einem Haus auf Basis erneuerbarer Energien. Auch das geht natürlich zusammen mit einer Wärmepumpe.
Ein Satz, wie eine thermische Solaranlage funktioniert, was sie leistet?
Da läuft Wasser durch, wird von der Sonne erwärmt, dadurch, dass ich einen Absorber habe. Ich habe ja immer die Wahl, packe ich mir eine PV-Anlage, sprich eine stromerzeugende Solaranlage oder eine, die mir warm Wasser macht aufs Dach. Und wie gesagt, ich kann es kombinieren. Sinnvoll ist es, das genau auf den Bedarf abzustimmen. Aber ich stimme auf jeden Fall zu. Das Erste ist die energetische Sanierung des Hauses. Alles, was ich nicht erzeugen muss, ist gut.
Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale. Wir gucken uns die Bestandsgebäude, die Altbauten nachher noch mal gut an. Aber bei einem Neubau ist dann die Wärmepumpe das System der Wahl?
Ja, das zeigt auch der Markt und die Umsatzzahlen. Jeder zweite Neubau wird inzwischen mit einer Wärmepumpe, in der Regel wird es dann eine Luftwärmepumpe sein, ausgerüstet. Das zeigt schon, dass die Richtung ganz klar in Richtung elektrischer Wärmepumpen geht. Wir wissen das auch von den Studien, die gemacht werden, dass gerade der Wärmepumpe im Neubau einfach die Zukunft vorausgesagt wird.
Warum?
Und der Neubau hat natürlich den Vorteil, dass genau das, was schon angesprochen wurde, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, die Wärmeabgabe ebene Fläche. In der Regel ist es ja ein Heizkörper oder eine Fußbodenheizung oder eine Wandheizung. Die kann natürlich optimal auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt werden. Das ist ja das, was wir eigentlich brauchen. Die Wärmepumpe arbeitet nur dann mit einer guten Jahresarbeitszahl, wenn sie eben eine nur niedrige Temperatur auch im Gebäude zur Verfügung stellen muss. Und das klappt natürlich besser bei großen Wärmeflächen, zum Beispiel einer Fußbodenheizung. Und das kann ich beim Neubau natürlich schon optimieren.
Also die läuft dann mit 35 Grad Vorlauftemperatur,
genau,
40
genau.
Grad. Meine alte Ölheizung oder meine ältere Gasheizung läuft mit was für einer Vorlauftemperatur?
Früher waren es 70 Grad, heute haben wir in der Regel 55 Grad Vorlauftemperatur. Und für eine Fußbodenheizung ist natürlich sowas wie 30 bis 35 Grad ideal.
Sie haben schon einen Begriff eingeführt, nämlich die Jahresarbeitszahl JAZ, JATZ. Ich weiß jetzt nicht, wie man die im Jargon dann abgekürzt so ausspricht. Es gibt auch die COP, das ist der Coefficient of Performance. Das ist offenbar in Prospekten häufig angegeben. Frage in die Runde. Welcher Zahl sollte ich vertrauen? Oder wenn ich mit dem Heizungsbauer, mit dem Haustechniker verhandle, um zu wissen, wie effizient meine Wärmepumpe ist?
Sie sollten auf jeden Fall auf die Jahresarbeitszahl gehen und sich diese Jahresarbeitszahl vom Installateur auch garantieren lassen. Denn die COP ist eine Prospektangabe, und die sagt im Grunde nichts, wie gut nachher die Wärmepumpe, die Sie tatsächlich eingebaut haben, funktioniert.
Aber woher weiß ich, dass eine Jahresarbeitszahl schon im Voraus stimmt? Also die wird ja messtechnisch über ein Jahr ermittelt.
Richtig, wenn Sie sich vom Installateur garantieren lassen, die Wärmepumpe hat eine Jahresarbeitszahl von 4, dann muss er natürlich auch zu diesem Versprechen stehen. Ja. Und in dem Fall, dass der Wert nicht erreicht wird, müssen Sie natürlich vereinbaren, dass dann nachgebessert oder umgetauscht wird. Das ist selbstverständlich, das muss vertraglich festgelegt werden, sonst nützt Ihnen die zugesicherte Jahresarbeitszahl überhaupt nichts.
Setzt voraus, dass ich auch die Messgeräte dafür installiert habe, was in vielen Fällen gar nicht so ist.
Der Wärmemengenzähler ist Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt die Jahresarbeitszahl ermitteln können. Denn Sie setzen die eingesetzte Energie, also den Strom, den Sie verbrauchen, ins Verhältnis zur gelieferten, ins Haus gelieferten Wärmemenge. Das ist die Jahresarbeitszahl.
Herr Miara, da muss ich aber mal nachfragen. Kann es sein, dass man eben bei so einem System dann keine Wärmemengenzähler einbaut?
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Also ich muss die Antwort tatsächlich ein bisschen ergänzen, sagen wir mal. Also es gibt insgesamt 3 Zahlen und alle dienen für unterschiedliche Zwecke. Das, was Sie meinen, Jahresarbeitszahlen, das sind erstens gemessene Werte über ein Jahr zum Beispiel, und die sagen mir nach einer Zeit, wenn die Wärmepumpe läuft, wie gut die tatsächlich gelaufen ist. Das, was wir gerade gehört haben, die COP-Werte, sind natürlich auch sehr wichtig, weil das gemessene Werte im Labor sind. Und nach diesen Werten kann ich beurteilen, wie gut das Produkt ist, was ich kaufen will.
Also ich habe schon mal eine Richtung.
Wie beim Autos.
Ja. Genau. Also wobei bei den Autos hatten wir Dieselgate. Die waren auf dem Prüfstand super und auf dem Straßenverkehr nicht.
Ja, natürlich. Aber wenn Sie auch bei Dieselgate 2 Diesel vergleicht haben, dann waren die sozusagen ähnlich vermessen. Und dann haben Sie 2 Werte gehabt und diese 2 Werte könnte man vergleichen. Genauso ist das mit Wärmepumpen, hoffe ich, ohne Gate. Und wenn Sie dann die Wärmepumpen vergleichen, dann genauso wie bei Autos gibt es unterschiedliche Qualität der Produkte. Und wenn schon eine Anlage deutlich bessere COP-Werte hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die später gut arbeiten wird, auch einfach höher. Und dann gibt es, um das komplett das Bild zu verwirren, gibt es eine 3. Zahl, und zwar, das ist eine berechnete Jahresarbeitszahl. Das ist das, was der Handwerker mir ausrechnet. Das ist das, was er verspricht, sagen wir mal so. Und er berechnet diese Werte anhand von diesen COP-Werten, also diesen Werten, die früher die Hersteller bzw. die akkreditierte Prüflabore vermessen haben. Und mit diesen Werten sagt er, wahrscheinlich, wenn Sie die Wärmepumpe so und so betreiben werden, werden Sie diese Jahresarbeitszahlen, berechnete Jahresarbeitszahlen erreichen.
Speicher ist ein weiteres Stichwort, nämlich einen Pufferspeicher braucht jede Wärmepumpe. Herr Loch, was ist das?
Wir nehmen Pufferspeicher bei einer Wärmepumpe aus zwei Gründen dazu. Zum einen haben Wärmepumpen meistens einen Sondertarif, den Wärmepumpentarif, der etwas günstiger ist. Und in diesen Wärmepumpentarifen ist in der Regel eine Unterbrechbarkeit vorgesehen. Das heißt, der Stromlieferant kann für die Wärmepumpe 2, 3, 4 Stunden die Wärmelieferung unterbrechen. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich einen Wärmespeicher habe, ich sage mal als Beispiel einen 1000-Liter-Speicher, in dem Heizungswasser gelagert ist, der eben dann nehme ich diese 2 bis 4 Stunden eben die Wärme aus diesem Speicher. Der zweite Grund ist, dass die Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen, das spricht insbesondere natürlich die Luftwärmepumpe an, Probleme haben kann, dass sie dann einfach noch genug Wärme liefert. Und dann ist es gut, wenn man aus dem Wärmespeicher noch ein bisschen Energie entnehmen kann. Sonst wird es einfach in der Bude kalt und da hilft der Wärmespeicher sehr.
Sie haben 1000 Liter als Beispiel genannt. Könnten Sie mal eine Relation für ein Einfamilienhaus, was vielleicht vorher so, was weiß ich, 2000 Liter Heizöl gebraucht hat, für eine Wärmepumpe nennen? Also welche Heizleistung dann oder die Wärmepumpe bringen muss und mit was ich da so kalkulieren muss, einfach vom Rahmen her und auch mit was für einem Pufferspeicher?
Ja, also wenn ich ein Haus habe mit 2000 Liter Heizölverbrauch, hat das einen Kessel klassischerweise von etwa 14 Kilowatt Leistung. Mhm. Wenn wir jetzt eine Jahresarbeitszahl von 3,5 zur Verfügung stellen könnten, dann würden wir also durch 3,5 dividieren müssen. Da würden wir vielleicht eine Pumpe haben, die eine elektrische Anschlussleistung hätte von 3 bis 4 Kilowatt und natürlich eine Wärmeentzugsleistung an der Quelle, das ist also beispielsweise das Erdreich oder die Luft, eben natürlich auch von diesen 14 Kilowatt, denn die muss natürlich als thermische Energie nachher auch zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Der Pufferspeicher wird jetzt ein bisschen davon ausgelegt, wie gut das Haus gedämmt ist, wie die Unterbrechbarkeit des Stromliefervertrages, aber typischerweise wären diese Puffervolumen zwischen 500 und 1000 Liter.
Okay. Wie viel Platz?
Ich,
ja, bitte, Herr Miara vom Fraunhofer-Institut. Ja.
Wir müssen meine Meinung noch ein bisschen ergänzen. Also im Neubau ist der Pufferspeicher für die Wärmebereitstellung meistens nicht notwendig, weil die Gebäudemasse diese Rolle übernimmt. Also ich habe zu Hause
die
auch
Dämmung.
Keinen Pufferspeicher. Nein, nicht die Dämmung, sondern die Masse, die Betonmasse. Also wenn Sie in Fußbodenheizung, über Fußbodenheizung die Wärme übertragen, dann dient diese Fußbodenheizung und Fußboden als Speicher. Deswegen braucht man im Neubau meiner Meinung nach keine Pufferspeicher für die Wärmepumpe. Was man immer braucht, ist ein Trinkwasserspeicher, aber das ist was anderes. Im Bestand ist meistens der Speicher tatsächlich vorteilhaft, vielleicht nicht unbedingt immer notwendig, aber auf jeden Fall vorteilhaft. Und man redet bei Pufferspeicher, um überhaupt die Funktion zu erfüllen, sagen wir mal ab 300 Liter bis nach oben gibt es keine Grenzen, aber mehr als 1000 Liter lohnt sich eigentlich auch nicht.
Frau Müller, Strom, sagten Sie vorhin auch schon, muss auch möglicherweise gespeichert werden, wenn ich da eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, die ich nutzen will. Sagen Sie grob so die Richtung, wie viel Platz nimmt das dann ein in meinem Keller, der Speicher?
Also der Stromspeicher wird kleiner sein als der thermische Speicher. Ich bin allerdings große Freundin von thermischen Speichern, die auch zu nutzen. Herr Miara hat es gerade aufgeteilt in Altbau und Neubau, da ich eher nicht aus der verbraucherzentralen Richtung komme, also ich nicht immer gucke, was ist das günstigste, wirtschaftlich günstigste, sondern auch auf das Energiesystem gucke und mich frage, was ist für das Energiesystem das günstigste, finde ich Speicher immer gut. Stromspeicher sind noch sehr teuer, Wärmespeicher sind nicht so teuer. Insofern würde ich einen Wärmespeicher nehmen, wenn der Platz dafür da ist. Und es hilft, eine Flexibilität zu erhalten, so das, was ja von vielen Kritikern kommt. Wenn es jetzt ganz kalt ist, die Luftwärmepumpen alle eben mit einem schlechten COP gerade laufen, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, wenn hoher Strombedarf ist, da ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Und da wäre mir jetzt im Neubau, ja, es gibt die Speichermöglichkeit über die Bauteile, aber ich komme ein bisschen weiter. Ich kann das ganze System ein bisschen mehr entlasten mit einer größeren Speichermasse.
Herr Loch, wie viel Platz nimmt das dann tatsächlich ein? Also die Wärmepumpe, die steht irgendwo draußen, die ist so ein Block, vielleicht einmal einen Meter. Mein Pufferspeicher, wie groß, wenn ich 500 Liter habe?
Das ist ein Zylinder, der vielleicht einen halben Quadratmeter einnimmt. Wie ein Warmwasserspeicher, sieht ja genauso aus.
Und habe ich sonst noch was im Keller, was ich bedenken muss vom Platz her?
Ja, die elektrische Wärmepumpe selbst steht eigentlich im Keller. Was Sie gemeint haben, ist das Außengerät. Das ist in der Regel ja der Wärmetauscher. Ja. Das ist auch nochmal wie ein Heizkessel im Grunde genommen. Wenn Sie das sehen würden, wüssten Sie vielleicht nicht auf Anhieb, ob das jetzt eine Wärmepumpe oder ein Gasheizkessel ist.
Der Marktplatz mit Jule Reimer, dem Thema Wärmepumpen. Die Gäste hier diesmal sind Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Marek Miara vom Fraunhofer-Institut Ise in Freiburg, Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher und Berit Müller von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben in diesem Jahr 3 Marktplatzsendungen dem Thema Heizen, Heizungsaustausch gewidmet. Die erste Sendung am 5. März. Da ging es allgemein um Heizungsaustausch, aber auch ums Dämmen, also das Haus insgesamt klimafreundlicher machen. Am 22. Oktober ging es um die Energie. Um die Sonnenenergie, um Energie vom Dach und diesmal, wie gesagt, Wärmepumpen. Und alle 3 Sendungen sind auch im Netz nachhörbar unter www.deutschlandfunk.de. Sendung Marktplatz. Ja, wir waren stehen geblieben beim Raumbedarf, den so eine Wärmepumpe haben kann mit der ganzen Installation. Aber sie wird eben auch sehr stark gefördert. Durch den Bund, durch die Bundesregierung. Aribert Peters, können Sie was dazu sagen, welche Förderung man wo beantragen kann? Da gibt es möglicherweise ein Leitungsproblem. Herr Loch, sind Sie bei uns?
Ja.
Dann übernehmen Sie doch diesen Part, bis wir Herrn Peters wieder hinzuschalten.
Genau. Also es gibt 2 große Förderwege im Moment. Das eine ist, man kann die Investition in eine Wärmepumpe steuerlich abschreiben. Das ist neu geschaffen worden 2020. Dann bekommt man 20% der Investitionssumme wieder über die Steuerschuld zurückerstattet. Der interessantere Weg ist das neue Förderprogramm des Bundes. Das nennt sich Bundesförderung effiziente Gebäude, BEG. Dort werden 35% der Investitionssumme erstattet, das ist natürlich besser als die steuerliche Förderung. Wenn man dann sogar einen Ölkessel austauscht, hat der Bund ja nochmal was draufgelegt, weil er möchte ja die Ölkessel nach und nach aus dem Markt verdrängen, bekommt man nochmal 10% Bonus, das heißt 45%, knapp die Hälfte, bekommt man gefördert. Das ist natürlich ein super, super Umsteigeförderprogramm, also die 10% gibt es ja dann nur für den Altbau. Also das ist im Moment die Gelegenheit, sozusagen seine Heizungsanlage zu modernisieren und auf umweltfreundliche Energieträger umzustellen.
Ja, Aribert Peters, ist das empfehlenswert auch aus Ihrer Sicht vom Bund der Energieverbraucher, diese Förderprogramme in Anspruch zu nehmen?
Man muss gucken, dass man in ein spezielles Datum läuft, dass man...
Da zerhackt es uns die Leitung. Sie kommen gleich nochmal zu Wort. Wichtig ist, ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass man eben auf jeden Fall auch einen erneuerbaren Energieträger haben muss. Berit Müller, da werden auch zum Beispiel Gashybridheizungen verbunden mit der Wärmepumpe oder auch mit Solarenergie gefördert, also mit thermischer Energie, mit der Erzeugung von warmem Wasser mit Hilfe der Sonne. Ist es sinnvoll, dass da überhaupt noch Gas im Spiel ist? Weil Sie denken ja systemisch, haben Sie vorhin gesagt.
Ich finde es nicht sinnvoll, dass da noch Gas im Spiel ist. Also unserer Meinung nach muss es nicht sein. Und wenn wir darüber sprechen, dass das Gas auch erneuerbar sein kann, dann reden wir über große Effizienzverluste. Und in großen Teilen, es gibt auch andere Wege, aber wird das auch wieder über Strom gemacht, finden wir nicht sinnvoll, jetzt eine Wärmepumpe auch mit einer Gasheizung zu kombinieren. Und ist auch immer wieder Thema in den Diskussionen, warum gibt es überhaupt für diese Kombilösung, also auch Solarthermie plus Gasheizung ohne Wärmepumpe. Warum gibt es da für eine Förderung? Das ist, erschließt sich uns nicht, wenn man sieht, wo wir eigentlich als Ziel hinwollen.
Tatsache ist aber, dass die Gasheizung immer noch deutlich billiger ist und dass so eine Wärmepumpe, die wirkt auf den ersten Blick, kostet die 10.000 Euro, aber da kommt ganz viel drumherum dazu, dann doch deutlich teurer wird. Jetzt probieren wir es nochmal. Aribert Peters, vielleicht funktioniert die Leitung nicht. Würden Sie angesichts der Kosten es auch jemandem nachsehen, wenn er sagt, also ich baue mir lieber nur eine Gasheizung ein oder eine Gashybridheizung, die zusammen mit einer Wärmepumpe funktioniert?
besser vorsichtig sein.
Unsere Leitung. Wir schalten sie gleich anders dazu. Ja, die Wärmepumpe wird von vielen als Wunderwaffe für die Wärmewende diskutiert und das eben nicht nur von Lobbyverbänden und Herstellern. Es gibt Menschen, die das kritischer sehen, zum Beispiel der Energieexperte Falk Auer. Gemeinsam mit drei weiteren Expertinnen warnt er davor, die Technologie irrational zu überhöhen. Und Janis Karmesin hat ihn gefragt, warum das so ist.
Bevor er seine Kritik loswerden kann, möchte Falk Auer erstmal eine Sache klarstellen.
Wir sind keine Gegner der Wärmepumpen.
Wir, das sind Auer und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, mit denen er im vergangenen Jahr das sogenannte Wärmepumpenmanifest verfasst hat. Ihre zentrale Botschaft?
Die energieeffizienten, erdgekoppelten Wärmepumpen halten wir für gut. Das Problem ist es, dass es in der Hauptsache nur um die Luftwärmepumpen geht.
Tatsächlich werden Luftwärmepumpen in Deutschland mit Abstand am häufigsten verkauft. Laut Herstellerverband machen sie etwa 70% der 2019 installierten Wärmepumpen aus. Häufig öffentlich gefördert durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Zu Unrecht, sagt Falk Auer.
Die Förderung, die gilt erst ab einer Jahresarbeitszahl von mehr als 3,5.
Die Jahresarbeitszahl drückt aus, wie viel Heizleistung eine Wärmepumpe aus dem Strom herausholt, den sie im Betrieb benötigt. Sprich, wie effizient die Pumpe arbeitet.
Und so hohe Arbeitszahlen übers Jahr können Luftwärmepumpen in der Praxis nicht erreichen. Trotzdem werden sie gefördert, weil sie ja doch wenigstens auf dem Papier, wenn man es hinkriegt, dass es über 3,5 ist und dann wird gefördert.
Auers Vorwurf? Auf die magische Jahresarbeitszahl von 3,5, mit denen die Luftwärmepumpen zertifiziert werden, kommen sie höchstens unter Optimalbedingungen, etwa in gut gedämmten Neubauten mit Fußbodenheizung. Bei Messungen unter Realbedingungen pendele die Jahresarbeitszahl eher zwischen 2 und 3. Bedeutet konkret: Luftwärmepumpen fressen mehr Strom, als sie auf dem Papier versprechen. Strom, der in der winterlichen Hauptheizperiode zu einem geringeren Anteil aus erneuerbaren Energiequellen kommt, weil das Angebot an Sonnen- und Windenergie jahreszeitbedingt stärker schwankt.
Wegen der restriktiven Politik beim Ökostrom der Bundesregierung wird also das tatsächlich so sein, dass in der Hauptnutzungszeit es in der Hauptsache im Moment noch 2 Jahre lang die Atomkraft sein wird und natürlich die Kohle. Und in 2 Jahren, wenn die Atomkraft dann tatsächlich wegfallen sollte, wird es dann die Kohle und das Erdgas sein.
Der Mainstream in Politik und Forschung argumentiert da ganz anders, sieht Wärmepumpen als
eher ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems.
Wie es Robert Brandt von der Agentur für erneuerbare Energien formuliert. Wärmepumpen werden auch deshalb als Schlüsseltechnologie diskutiert, weil sie einen Teil der Schwankungen der erneuerbaren Energien auffangen sollen. Entsteht etwa in den Mittagsstunden ein Überschuss an Solarstrom, sollen die Wärmepumpen anspringen und das Wasser in Pufferspeichern erwärmen. Dort wird die Wärme für die Zeiten bereitgehalten, in denen die Sonne nicht scheint. Die Speicher sollen damit nicht nur wertvolle Energie haltbar machen, sondern in Spitzenzeiten auch das Stromnetz entlasten.
Das Dumme ist nur, für den Häuslebauer reduziert sich damit die Energieeffizienz, denn dieser Wärmespeicher hat ja Verluste. Es sind 0,1 bis 0,2 und dann hat es schon sehr wohl einen Einfluss in die Energieineffizienz hineinzurutschen.
Falk Auer fordert deshalb: In erster Linie brauche es für die Wärmewende eine konsequentere Sanierung und Dämmung von Wohngebäuden und keine blinde Förderung einer vermeintlichen Schlüsseltechnologie. Robert Brandt von der Agentur für erneuerbare Energien sagt dazu:
Das ist, finde ich, von hinten heraus gedacht. Also letztendlich, ja, wir brauchen die Effizienz, wir brauchen Efficiency first und wir müssen möglichst viele Gebäude eben in einen besseren Sanierungsstand bringen und dafür auch die Sanierungsquote hochziehen. Aber es wäre dem Ganzen nicht geholfen, wenn wir dann auf die Wärmepumpen verzichten würden.
Die Schwächen von Luftwärmepumpen leugnet Brandt nicht. Stimmt Falk Auer auch darin zu, dass es in der Wärmewende keine Universaltechnologie für jeden Haushalt gäbe. Er meint aber auch, allzu viele Alternativen für eine emissionsarme Wärmeversorgung gäbe es nun mal nicht. Zumindest keine, die so einfach in der Breite umzusetzen ist wie die Luftwärmepumpe.
Janis Karmesin über das sogenannte Wärmepumpenmanifest, was 4 Energieexperten im vergangenen Jahr rausgegeben haben, die aber selber betonen, sie sind durchaus Fans von Wärmepumpen, nur nicht unter diesen Umständen. Marek Miara, Sie haben als Experte beim Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ISE in Freiburg, Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, in Altbauten untersucht. Sind Sie auch auf diesen Schnitt von 3,1 Jahresarbeitszahl gekommen?
Wir sind auf den Schnitt von Luftwärmepumpen auf 3,1 gekommen, aber das ist nicht auch, weil das, was Herr Dr. Auer gemeint hat, war deutlich niedriger.
Ja.
Und da muss ich ein paar Sachen auch kommentieren. Also wir vermessen die Wärmepumpen im Feld seit 18 Jahren. Wir haben in Deutschland schon über 300 Häuser mit Wärmepumpen vermessen, im Neubau, im Bestand. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, letztens haben wir uns ausschließlich vor Bestand konzentriert, weil das auch interessant ist. Aha. Dass die Wärmepumpen, dass die Luftwärmepumpen nicht effizient auch im Bestand laufen können, das ist einfach falsch. Das ist nicht richtig. Und das bestätigen auch die Ergebnisse. Es ist damit nicht gesagt, dass jede Wärmepumpe, Luftwärmepumpe besser oder super effizient läuft, weil das ist auch natürlich nicht wahr. Die Frage ist nur, was ist für uns effizient und was ist nicht effizient? Diese 3,5, die wir auch gehört haben, kurzer Hinweis, also ich habe auch eine Luftwärmepumpe zu Hause und sie erreicht 4,6. Natürlich läuft sie unter sehr guten Bedingungen, aber das bedeutet nicht, dass sie eine Luftwärmepumpe nicht mehr als 3,5 erreichen kann.
Aber Sie haben neu gebaut irgendwann in den letzten Jahren.
Genau,
also
genau.
Es ist jetzt kein Haus, das 30, 40 Jahre alt ist.
Nein, natürlich nicht. Aber wir haben auch viele Häuser gesehen bei Anlagen, die wir untersucht haben, die über 3 gekommen sind, auch im Bestand, und zwar teilweise auch in nicht sanierten Bestand oder nur teilweise sanierten Bestand. Die Frage ist, was ich unbedingt noch erwähnen will, ist, welche Effizienz ist für was notwendig? Also wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir darauf konzentrieren. Wenn wir Primärenergie sparen wollen, müssen wir uns darauf konzentrieren. Und diese 3,5 oder 3 oder 2,5 oder 4,0, das sind teilweise willkürliche Zahlen, die wir dann nennen als
Das ist ja für die Förderung auch wichtig, 3,5 Jahresarbeitszahl, genau, um die Förderung zu bekommen von der BAFA, vom Bundesamt,
genau,
für Wirtschaft
und das ist eine Und das ist eine berechnete Jahresarbeitszahlanhang von diesen COP-Werten. Mhm. Und wir haben auch bestätigt, dass wenn die Wärmepumpe genauso läuft, wie sie auch bei der Berechnung berücksichtigt wurde oder auf dem Labor, dann kann sie auch im Feld diese Zahlen erreichen.
Da möchte ich gerne,
das genauso, ja?
Möchte ich gerne einem Hörer das Wort geben. Wir haben hier Herrn Dreher, der uns was berichten kann zum Thema Wärmepumpe. Herr Dreher, ja. Sie haben das Wort.
Ja, Dreves, nicht Dreher.
Ah, Entschuldigung, das ist falsch hier angekommen. Ich bitte um Entschuldigung.
Herr Dreves. Ja, ich habe seit 5 Jahren eine Wärmepumpe. Wir haben vor 5 Jahren haben wir gebaut, eine Doppelhaushälfte sozusagen. Und ich kann nur jedem raten, der neu baut, auf jeden Fall, sich sowas anzuschaffen. Ich habe eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Vom Energieverbrauch her, wo wir eingezogen sind, hatten wir im Schnitt im Jahr einen Energieverbrauch von 5000 Kilowattstunden für Heizung, Warmwasser und unseren ganz normalen Stromverbrauch, muss ich dazu sagen. Was geldtechnisch bei den heutigen Strompreisen irgendwas von 1700 Euro ist, würde ich mal so ungefähr jetzt mal grob sagen. Und das für ein Einfamilienhaus, also für eine Doppelhaushälfte, vom Stromverbrauch her super für alles.
Ja. Und der Strom kommt aus der Steckdose oder aus einer Solaranlage? Oder?
Der Strom kam zu Anfang aus der Steckdose. Ich wollte vor 2 Jahren meinen Stromverbrauch etwas senken und habe mir dann auch zusätzlich eine Solaranlage aufs Dach zimmern lassen.
Also eine Photovoltaikanlage?
Ja, die Strom erzeugt, genau.
Ja.
Und dadurch ist mein Stromverbrauch für Heizung, Warmwasser und den normalen Strom, den ich verbrauche, auf circa im Jahr 3500 Kilowatt gesunken.
Den Sie noch von außen beziehen, oder wie muss
den
man?
Ich, den, ich, Ja, genau, den ich von außen beziehe.
Ja, okay.
Durch die PV-Anlage ist das um 1500 ungefähr gesunken. Und für alles, was ich einspeise, bekomme ich im Monat 69 Euro. Und meine Vorauszahlung im Monat für meinen Strom aufs Jahr ist auch 69 Euro. Also im gewissen Sinne habe ich vor 2 Jahren noch mal 10.000 Euro für eine Solaranlage in die Hand genommen und habe jetzt 0 Kosten.
Mhm. Darf ich noch was fragen? Viele Hörerinnen und Hörer, die sich hier melden, die sprechen das Thema Lärm an. Sie haben eine Doppelhaushälfte. Wie laut ist Ihre Wärmepumpe? Wo steht die? Also es ist eine Luftwärmepumpe, Entschuldigung, das müssen wir auch gleich nochmal klären.
Genau,
wo steht die und was sagen die Nachbarn?
Also ich finde es von der Geräuschentwicklung nicht großartig doll. Sie ist bei mir ans Haus montiert auf der einen Seite.
Okay, was sagen die Nachbarn? Das ist das Wichtige.
Also die stört es nicht. Also die stört es nicht. Die haben vorher auch in der Stadt gewohnt. Die haben neben uns haben sie auch neu gebaut. Das ist ein Nachbarhaus sozusagen. Und ist es nicht laut.
Die haben selber keine Wärmepumpe, die Nachbarn. Das macht ja möglicherweise toleranter.
Nein, die haben alle keine Wärmepumpe, die sind alle noch auf Gasbasis.
Alles klar, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Wir greifen das jetzt auch nochmal auf, weil dieses Thema Geräuschentwicklung ist wirklich wichtig. Was beeinflusst die Geräuschentwicklung, Herr Loch?
Im Wesentlichen ist die Geräuschentwicklung ja bei der Luftwärmepumpe der Wärmetauscher. Das ist ja im Prinzip eine Fläche, durch die die Luft durchgedrückt wird durch einen Ventilator. Der Ventilator macht natürlich, wie wir das vielleicht von Klimageräten kennen, einfach Geräusche. Und das hängt von mehreren Dingen ab. Zum einen, was ist das jetzt exakt für einen Ventilator und für einen Wärmetauscher? Und zum anderen, wo ist der Standort? Wenn der Ventilator mit höchster Geschwindigkeit läuft, dann sind das einfach Strömungsgeräusche, die man auch in der Umgebung wahrnimmt. Früher war das in der Tat ein großes Problem, weil das sehr laut war. Es nachbarschaftliche Probleme gab. Man muss vielleicht
also hier haben wir diverse E-Mails, die auch heute von nachbarschaftlichen Problemen berichten.
Wir beobachten vor allen Dingen ein Phänomen. Es ist ein Unterschied, ob Sie in einer Situation sind wie im Neubau, wo von vornherein eine Wärmepumpe dann einfach da ist, oder ob Sie in einem Bestandsgebiet sind, wo es zum Beispiel sehr ruhig ist und plötzlich baut ein Nachbar in dieses ruhige Gebiet eine Wärmepumpe ein. Das heißt, es findet eine Veränderung eines existierenden Zustands statt. Und dann empfinden das die Menschen, das ist nun einfach Psychologie, sagen viele, auch viel schneller als eine Störung, wenn sie das Gerät mal anlaufen hören oder mal spät abends es vielleicht sehr ruhig ist, aber man hört es. Das muss man, also ich kann auch nur raten, da sehr sensibel mit umzugehen, will aber auch gleich insofern wieder Entwarnung geben, weil die Hersteller hier unglaublich viel getan haben.
Was sollte ich denn achten, wenn ich jetzt eine Pumpe neu erwerbe? Welche Dezibelangabe ist da was Hilfreiches? Also 40? Oder gibt es die mit 40? Ich habe welche gesehen mit 57.
Ja, natürlich je niedriger, je besser. Entscheidend ist aber auch die Anbringung vom Ort her und von der Befestigung her. Übertrage ich da sozusagen den Wärme? Auch Schallreflexionen sind zu beachten. Es gibt Leitlinien, zumindest in Nordrhein-Westfalen kann man so eine Leitlinie im Internet auch finden. Worauf muss ich achten? Es ist ein komplexes Thema. Der Installateur muss einfach sorgsam sein, vielleicht mit dem Hersteller zusammenarbeiten. Aber es ist beherrschbar, weil eben da sich sehr, sehr viel getan hat. Wir haben in den letzten Jahren 15 Dezibel gewonnen und diese Wärmetauscher sind sehr, sehr viel leiser geworden.
Eine Kritik war noch eben die Frage Strom vom Dach. Im Winter bringt nur 15% oder über die Zahl kann man jetzt sicherlich streiten, aber deutlich weniger. Berit Müller, das heißt also, meine Photovoltaikanlage ist vielleicht für, sagen wir mal, 3/4 des Jahres vielleicht eine ganz taugliche Lösung, aber im richtig kalten Winter nicht?
Na, das hat mit kalt ja nichts zu tun. Wenn es richtig kalt ist, ist es oft auch sehr klar.
Ah.
Die Frage ist, ist Wind und Sonne gemeinsam da? Also Wind kriege ich ja auch von außen, aber ich denke ja immer gesamt an die Erneuerbaren. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. In dem Moment, wo ich den stärksten Verbrauch habe, habe ich oft wenig Erneuerbare und deshalb muss ich auf Flexibilität setzen und auf hohe Effizienz. Und da möchte ich nochmal zurück, den Punkt, den Sie übersprungen haben beim Wärmepumpenmanifest, ist der Spiegelstrich, dass das Wärmepumpenmanifest ganz klar fordert, nach
Effizienz und Ausbau Erneuerbaren eine Messung, ein Monitoring von den Heizungsanlagen. Und das ist mittlerweile extrem wichtig. Mhm. Ich muss die Anlage, wenn ich sie einbaue, dann muss ich sie auch einfahren. Dann muss ich gucken, ob das, was versprochen wurde, auch stimmt. Und dafür brauche ich ein Monitoring. Und das ist halt was, was wir auch kritisieren, dass es Förderungen gibt für Heizungsanlagen. Und was auch das Manifest kritisiert, dass sie sagen, es wird gefördert, weil versprochen wird 3,5. Und es wird nicht gemonitort. Und deshalb ist uns eigentlich wichtig, es muss ein Monitoring her und es muss auch nachgewiesen werden, was da versprochen wird.
Was, glaube ich, jetzt im relevanten Gebäudeenergiegesetz GEG auch nicht eingeflossen ist.
Und auch nicht in der neuen Förderrichtlinie.
Ja, okay. Aribert Peters, nochmal kurz zu den Kosten. Eine Gasheizung ist natürlich deutlich billiger. Die kostet dann irgendwas zwischen 10.000 und 14.000 Euro, je nach Größe. Und so eine Wärmepumpe, da kommen nochmal 16.000 Euro vielleicht drauf, je nach Größe. Können Sie es allen nachsehen? Was heißt nachsehen? Also man hat möglicherweise nicht so viel Geld, auch mit Förderung, der sich heute lieber eine Ölheizung durch eine Gasheizung ersetzt und der eben sagt, oder wenn, ich mache Gashybrid zusammen mit Wärmepumpe.
Absolut die vernünftige Entscheidung, denn die überhastete Entscheidung für eine Wärmepumpe, die dann den Stromverbrauch nach oben zieht, Strom ist ja eben viel teurer als Gas, bekommt dann der Verbraucher bei den Verbrauchskosten zu spüren und da nützt ihm die Förderung gar nichts, wenn er höhere Stromverbrauchskosten hat. Mhm. Ich möchte auch noch mal auf was hinweisen, auch im Winter, gerade wenn die PV-Anlage nichts oder ganz wenig liefert, ist es ja auch so, dass wir im gesamten Stromsystem der Bundesrepublik, wenn wir auf Erneuerbare umschalten, eher einen Engpass haben und eher wenig Energie haben. Und wenn wir dann 15 Millionen neue Wärmepumpen haben, die wollen ja dann gerade dann, wenn wenig erneuerbarer Strom da ist, brauchen die ihn. Auch da haben wir ein Problem mit Wärmepumpen. Auch deshalb ist es vernünftig, die Wärmepumpen nur in sehr, sehr gut gedämmte Häuser und mit sehr kleiner Dimensionierung einzubauen. Mhm.
Herr Loch, geben Sie mal ein Beispiel, was man da möglicherweise an Strom zuschießen muss, an Stromkosten, die da entstehen können im Winter bei einer Wärmepumpe.
Sie spielen jetzt darauf an, wenn die Wärmepumpe das nicht schafft und man mit einem Heizstab reingehen muss. Der Heizstab geht ja dann wirklich nur rein, wenn die Wärmepumpe das nicht schafft oder wenn sie gerade mal ausfällt. Wir rechnen dann so typischerweise, dass vielleicht 200 bis 400 Stunden im Winter das mal passiert. Das wäre aber schon viel. Bei einem klassischen Heizstab von 3 bis 4 Kilowatt wären wir dann vielleicht bei 600, 800 Kilowattstunden, das wären bei 30 Cent, wären das dann 200 Euro. Das ist aber schon hochgegriffen. Das wäre das, was sozusagen an Tagstrom, an normalem Strom dann von einem Notheizstab geliefert werden müsste. Wenn die Wärmepumpe gut ausgelegt ist und der Pufferspeicher gut ausgelegt ist, dann kann das aber auf null auch zurückgehen. Ich weiß von Herrn Miara, dass er da viele Untersuchungen gemacht hat und der Notheizstab da eigentlich keine große Rolle spielt bei den meisten Haushalten.
Herr Miara, in diesen Altbauten hatten die dann immer Flächenheizung, wenn die Werte ganz positiv waren, oder hatten die auch möglicherweise noch die alten Heizkörper?
Die haben oft auch ganz normale Heizungen gehabt und das hat auch funktioniert.
Wir hatten über das Thema Lärmentwicklung bei Luft-Wärmepumpen gesprochen und Philipp Falk weist uns darauf hin, dass er wohl auch von Mietern darauf hingewiesen wurde, dass es Schallschutzhauben für Wärmepumpen gibt. Gibt es da Erfahrungen zu? Kosten-Nutzen-Verhältnis? Frage an die Experten. Wer kann was?
Also ich kenne direkt solche Produkte nicht, aber das muss eigentlich eine Begrenzung der Schall, nicht Emission, sondern Verbreitung sein. Dabei muss man auch aufpassen, dass man die Luftzufuhr nicht beeinträchtigt, weil dann kann die Effizienz natürlich auch schlechter sein. Es gibt auch Lösungen, die gut funktionieren, aber erstens, die Technologie hat sich wirklich deutlich verbessert. Die Hersteller haben das Problem erkannt vor ein paar Jahren und viele haben sehr viel in diese Richtung gemacht. Und zweitens ist es tatsächlich notwendig, mit dem Installator zu überlegen, wo meine Wärmepumpe steht oder stehen wird. Und damit kann man die meisten Fälle wirklich entschärfen, würde ich sagen. Und ich wohne in einem Neubaugebiet. Viele Wärmepumpen sind hier auch eingebaut und ich sei ja die, die man nicht sieht und hört, und die, die man sieht und hört, mhm, oder nur sieht und man denkt, dass man die hört. Das ist auch ein Phänomen. Also ich finde, bevor man zu solchen Hauben oder Teillösungen kommt, soll man sich zuerst überlegen, wie installiere ich das richtig, ja, so dass es auch schalltechnisch funktioniert.
Wir haben Reinhard Schmitzer am Telefon mit Erfahrung, langjährigen Erfahrungen mit der Wärmepumpe. Richtig, Herr Schmitzer?
Jawohl. Also wir wohnen in Höchstädt, das ist im Nordosten von Bayern, Bayerisch-Sibirien. Wir haben seit 2000 einen Neubau mit Wärmepumpe und Erdkollektor. Da gehört Fußbodenheizung dazu, Thermohaut, Hauslüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Wir sind super zufrieden mit der Wärmepumpe, man hört sie und sieht sie nicht. Ja, aber leider haben wir jetzt was festgestellt, und zwar, wir bezahlen circa im Monat 160 Euro Abschlag für die Heizung. Wir haben also einen separaten Zähler für die Wärmepumpe. Ne? Mhm. Circa 130 Quadratmeter, 4 Personen. Und die 160 Euro, wenn ich mich mit anderen Kollegen unterhalte, mit identischen Häusern, die sagen, sie haben eine Gasheizung, die zahlen 80 Euro circa nur für Heizung und so weiter.
Moment, also im Jahr?
Im Jahr, also ja, okay. Nee, monatlicher Abschlag.
Nur für die
Heizung. Monatlicher Abschlag, 160
für
Euro.
Für den Betrieb der Heizung.
Richtig, und das ist natürlich schon viel. Ne? Also das ist, und wie gesagt, eben ein Kollege von mir hat ein identisches Haus, fast identisch, ne? Der heizt mit Gas, und der ist eben bei 80, 90 Euro eben für die Heizung. Und jetzt wäre meine Frage, gibt es jetzt effizientere Wärmepumpen, die günstiger arbeiten, ne? Und würde so ein Tausch auf eine modernere Wärmepumpe auch staatlich gefördert werden? Ne?
Wer kann dazu was sagen? Herr Loch vielleicht?
Ja, ich würde direkt sagen, also das sollte sich ein Fachmann mal anschauen oder eine Fachfrau natürlich, denn das kommt mir doch viel vor für einen Neubau, was Sie an Kosten nennen. Dazu braucht man eben den berühmten Wärmemengenzähler, der Aribert Peters am Anfang schon mal angesprochen hat. Also ich kann dann ja sehen, wie viel Strom in die Wärmepumpe in einem Monat reingeht. Das ist ja der klassische Stromzähler. Die Wärmemengenzähler erlauben mir aber auch zu gucken, was hat denn die Wärmepumpe hinterher an Wärme in mein Haus geschafft. Und dadurch kann ich selbst diese Jahresarbeitszahl eines Tages, eines Monats, eines Jahres messen und gucken, ob da vielleicht was nicht stimmt. Denn aus unserer Erfahrung ist es ein ganz kritischer Punkt. Einmal natürlich muss die Erdsonde richtig ausgelegt sein. Sie hatten ja eine Erdreichwärmepumpe. Und zum anderen ist der hydraulische Abgleich im Gebäude richtig gemacht worden. Also sprich, wird die Wärme gut verteilt? Sind da vielleicht einzelne Räume schlecht versorgt? Ist da irgendwas an der Einstellung der Heizung nicht in Ordnung? Da reagiert eine Wärmepumpe erheblich empfindlicher drauf als eine klassische Gas- oder Ölheizung. Und das sollte eben von jemandem mal abgecheckt werden, weil vielleicht ist da irgendwas nicht in Ordnung. Mir kommt es ein bisschen hoch vor.
Ja, ich möchte noch, vielen Dank, Herr Schmitzer, ich möchte noch eine Nachfrage sagen. Und zwar, diese Wärmepumpe jetzt auszutauschen, würde das auch gefördert durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA?
Also das würde auch gefördert werden, wenn die Wärmepumpe oder das Gebäude ein gewisses Alter hat.
Ja,
also,
genau, ne, es kommt aufs Alter an.
Genau, es kommt aufs Alter an, dann wird einfach der Neubau, also der Neueinbau einer neuen Heizung gefördert, egal was da vorher drin war.
Hauptsache also Erneuerbare sind beteiligt,
ja, genau,
ist ganz wichtig.
Natürlich,
ne?
Ganz klar, natürlich.
Könnte jemand kurz die Rechtslage, Herr Peters, vielleicht nochmal zu den Ölheizungen sagen? Oder auch die Situation von Ölheizung, was spricht dafür, die Ölheizung jetzt rauszuschmeißen?
Also die Ölpreise sind günstig, trotzdem wird der Austausch von Ölheizungen auch gefördert. Natürlich, wer eine Ölheizung hat, hat in der Regel eine Ölheizung, weil kein Gasanschluss liegt, dann kann er also nicht sozusagen auf Gas umsteigen. Dann wäre die Frage, was ist dann? Dann ist natürlich.
Aber der Gasanschluss wird auch gefördert dann, ne, zu einem bestimmten Prozentsatz.
Richtig, richtig. Aber in der Regel sind die Ölheizungen in Gebieten, in denen kein Gas liegt, oft, aber nicht immer. Dann bietet sich natürlich auch an, eine Hackschnitzelfeuerung gibt es ja auch, ist dann auch erneuerbar, wird auch gefördert. Also es muss nicht unbedingt eine Wärmepumpe sein. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Ölheizungen sind in der Regel auch in älteren Häusern, sodass dann nochmal zu überlegen wäre, ob man nicht das Haus dämmt. Noch ganz am Rand. Herr Frau Reimer, gestatten Sie es mir, wer eine Ölheizung hat, sollte unbedingt jetzt die niedrigen Ölpreise nutzen zum Tanken.
Zum Einkaufen, aber auf der anderen Seite wird Öl wird teurer ab dem kommenden Jahr wegen des CO2-Aufschlages und die Mehrwertsteuer ist jetzt auch wieder höher. Thomas Meinhardt hat noch mehr Fragen.
Ja, zur Bodenbeschaffenheit gibt es verschiedene Fragen. So möchte Günther Burkhardt wissen, die Bodenkollektoren, kann man die auch unter die Bodenplatte setzen, gleich bei einem Neubau? Aber noch bevor man das tut, muss man natürlich über die Bodenbeschaffenheit Bescheid wissen. Und da fragt Jochen Dahms, wo bekommt man Informationen? Braucht man ein Gutachten oder geht das sozusagen bei der Gemeinde oder bei der Stadt nach Lage des Hauses?
Ich glaube, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen einmal oberflächennahen Kollektoren. Vielleicht kann der Herr Miara dazu was sagen. Also keine Erdsonne, die tief ins Erdreich geht?
Ich glaube, so genau sind die geologischen Karten nicht, dass die Gemeinde genau sagen kann, welche Beschaffenheiten hat mein Boden zwei Meter Tiefe. Aber ich glaube, das lässt sich relativ schnell untersuchen und bei einem Fachmann auch feststellen, ob das möglich ist. Übrigens bei diesen flachen Wärmeübertrager, die nicht zu tief gehen, spielt das nicht so eine große Rolle, weil wir nutzen eigentlich die Wärme, die von oben kommt, also von der Sonne mit dem Regen und so weiter. So regeneriert sich das alles auch und deswegen ist es nicht entscheidend. Gut, wenn ich jetzt eine Schicht Lehm hätte, dann ist es natürlich sehr schlecht für die Regeneration, aber das ist eher sehr selten. Ich glaube, der Fachmann, der sowas macht, wird relativ schnell erkennen, ob das machbar ist oder nicht.
Ich glaube, Maria Kern, die wir in der Leitung haben, die will genau auch etwas wissen zu unterschiedlichen Vorschriften, was die Tiefenbohrungen für die Erdsonden angeht. Frau Kern.
Ja, grüß Gott, hier Maria Kern. Ja, ich wollte eigentlich nur einen Erfahrungsbericht geben.
Ja.
Uns ist die Sache nämlich gelaufen. Übrigens zu dem Vorredner, wir sitzen auf einem Lehmhügel. Ja. Wir haben, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, weshalb ich auch anrufe, wir haben nämlich nicht neu gebaut, sondern so eine Zeit lang her, 1980, einen alten Bauernhof, sprich ein kleinbäuerliches Anwesen gekauft. Und wie wir zur Wärmepumpe von mir aus gekommen sind, folgendes ganz Kurioses. Ich wollte mir nämlich den schönen Innenraum nicht durch Heizkörper versauen, auf gut bayerisch. Ja. Und daraufhin haben wir also eine Wärmepumpe in das alte Haus eingebaut. Wir waren damals sozusagen Vorreiter, noch dazu in einem alten Haus. Mhm. Man glaubt es nicht, wieso jemand hinterwäldlerisch sowas machen kann. Und es ist also von Anfang an eine Grundwasserwärmepumpe gewesen. Mhm. Und wir sind dann übrigens, nur eine kleine Anmerkung, fast Opfer des Klimawandels geworden. Wir haben nämlich in den alten Hausbrunnen die eine Pumpe eingebaut. Und durch die Trockenheit, die immer mehr zunimmt, hat diese Pumpe immer wieder mit Sand zugemacht. Mhm. Ein Phänomen, das auch andere Leute bemerkt haben.
Und das hat dann wiederum die Pumpe beeinträchtigt, oder was?
Ja, das ist ein Albtraum, wenn im Winter dann wird die Pumpe ja mit Sand zugeschwemmt und dann sitzen sie in der Kälte. Und darauf haben wir umgestellt auf Erdsonden. Wir haben Gott sei Dank einen sehr großen Garten. Und jetzt mein Erfahrungsbericht, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, der Treppenwitz, einer der vielen des Föderalismus. In Baden-Württemberg hätte man die Wärmepumpe mit einer Erdsonde betreiben können, weil man da viel tiefer rein darf in die Erde.
Ja.
Und in Bayern haben die anderen Vorschriften dazu geführt, dass wir 7 kurze Sonden bohren mussten. Also in meinem Garten hat es ausgeschaut, das können Sie sich vielleicht vorstellen.
Ja, ich weiß das greifen wir gerne auf. Vielen Dank, Frau Kern.
Ob das heute noch so ist.
Ja, und zwar, vielen Dank. Frage an die Experten. Wenn ich eine Erdsondenbohrung mache, wen muss ich da überhaupt erstmal fragen? Ich darf ja nicht einfach irgendwie, wer weiß wie tief, in meinem Garten in die Tiefe bohren. Da gibt es Grundwasserschichten und ich weiß nicht was.
Genau. Also am besten fragt man in der Kommune nach. Dort gibt es Ämter, die sich eben, ich weiß nicht genau, welches Amt jetzt exakt zuständig ist, die aber sowohl das geologische Wissen haben, welche Schichten gibt es dort, wo ich wohne. Unsere Wasserbehörde, genau. Dort muss man auch die Genehmigung beantragen, also das ist ja genehmigungspflichtig. Dort kann man aber auch die Information bekommen, wie viel Wärme kann ich entziehen. Das ist ja für den Bohrer, das in der Regel wird es ja nachher ein Spezialunternehmen sein, das diese Sonden bohrt. Die brauchen natürlich die Information, welche Wärme kann ich denn aus dem Erdreich entnehmen, wie tief muss ich bohren, um die notwendige Wärme entnehmen zu können. Und dort wird natürlich dann auch geprüft, welche speziellen Anforderungen gelten. Das ist von selbst innerhalb eines Stadtgebietes kann es sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie grundwasserführende Schichten sind. Es ist in der Tat komplex, davon musste ich mich auch belehren lassen, aber Sie haben ja immer zwei Spezialisten, einmal die genehmigende Behörde, die Sie berät, und zum anderen das bohrende Unternehmen, was natürlich in der Regel auch Sachkenntnis hat.
Ich kann auch aus Berlin berichten. Es ist sehr unterschiedlich im Stadtgebiet, aber in ganz vielen Teilen habe ich gar nicht die Erlaubnis, eine Sonde zu setzen, aus zwei Gründen. Das eine ist Trinkwasserschutz und das andere sind Altlasten im Boden, die auch teilweise unbekannt sind und dann da keine Bewegung im Untergrund gewünscht sind.
Was machen dann die Berliner?
Viel, viel Luftwärmepumpe.
Ah ja, in der Stadt.
Im
Neubau, da ist ja sowieso ein bisschen lauter, ne, in der Stadt. Ich habe noch eine wichtige ergänzende Frage. Wird von dem BAFA auch gefördert, wenn ich im Altbau eine Flächenheizung einbauen will? Also bekomme ich da auch diese 30, je nachdem, was ich jetzt tue, 30-35% Förderung oder nicht?
Der Heizkörper oder die wärmeübergebende Fläche wird mitgefördert. Alles, was Sie im Rahmen der Sanierung der Heizung machen, wird mitgefördert. Also auch der Schornstein, natürlich nicht bei einer Wärmepumpe oder der Gasanschluss.
Aber da wird die Sondenbohrung wird mitgefördert, ja?
Ja, die Sondenbohrung würde. Also alles, was bei der Heizungssanierung zur Maßnahme Heizungssanierung selbst unmittelbar gehört, wird auch gefördert.
Aber wichtiger Aspekt, man darf nichts in Auftrag gegeben haben, bevor man nicht den Antrag gestellt hat und die alles entscheidende E-Mail zurückbekommen hat. Wir haben Ihren Antrag erhalten. Dann darf man auf eigenes Risiko beginnen. Ja, Frau Müller?
Darf ich auch noch mal eine Frage in die Runde stellen? Weil ich bin nicht die Fördermittelexpertin. Ja. Ich habe vorhin wurde gesagt, auch wenn ich eine Wärmepumpe vorher schon habe, wenn die Heizung alt genug ist, kriege ich eine neue Heizung gefördert. Ich hatte das bisher immer anders verstanden. Deshalb würde ich da gerne noch mal die Bestätigung haben, dass es wirklich so ist. Also ich habe eine Wärmepumpe oder einen Biomassekessel, die älter als 2000 sind, also 20 Jahre alt. Wenn ich die Heizung wechsle, bekomme ich die gefördert? Ist das richtig?
Ich würde jetzt sagen, ja. Ich müsste dann im Zweifelsfall auch nochmal nachschauen. Da kann man ja bei der BAFA einfach mal in die Richtlinien reinschauen. Aber entscheidend ist sozusagen die Qualität und die Anforderung an den neuen Kessel. Aber die BAFA fragt nicht, was Sie vorher für einen alten Kessel drin gehabt haben.
Okay, ich dachte immer, es ging gerade um den Austausch. Danke.
Nee, ich glaube, ich meine auch, dass es so ist, wenn Sie modernisieren, also richtig modernisieren und eine altes System, also das gibt es auch Fristen für ersetzen, dann wird Ihnen das wohl auch gefördert. Thomas Meinhardt.
Ja, die Frage nochmal nach der Bodenplatte. An der Bodenplatte, unter der Bodenplatte, wenn man neu baut, was berücksichtigt man gleich für eine Erdwärmepumpe bei der Bodenplatte oder ist das völlig egal, man baut die einfach in den Garten?
Es ist nicht egal. Es ist übrigens auch eine relativ seltene Lösung, weil, wie gesagt, wenn man Flachkollektoren hat, regenerieren die sich von der Umgebung Wärme. Und unter der Bodenplatte haben die natürlich erschwerte Möglichkeiten, sich zu regenerieren von der Sonne oder von dem Regen. Deswegen braucht man dafür schon spezielle Lösungen. Und wenn jemand so eine Lösung anbietet, dann muss er auch in der Lage, ich meine Installator oder Firma oder Planer, in der Lage sein, sowas zu überprüfen. Vielleicht mit fließendem Grundwasser oder anderen Lösungen. Aber auf jeden Fall ist das keine typische Lösung.
Die Abwärme ist eine weitere Frage. Ein Hörer sagt, er hat ein Niedrigenergiehaus und heizt durch die Decke, also eine Umluftheizung, nutzt aber auch die Abwärme. Und ein anderer Hörer fragt, die Abwärme ist ja auch gegeben durch den Abwasserkanal. Kann man die also auch nutzen in Verbindung mit einer Wärmepumpe sozusagen, dass man da die Wärme rückgewinnt?
Abwärme als Wärmequelle kann man natürlich nutzen. Es ist für Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäuser eher selten, weil das relativ umfangreich ist, so eine Wärmequelle anzuschließen. Bei größeren Anlagen, zum Beispiel in der Schweiz, macht man das oft, dass man die Abwasserkanäle und damit auch Abwärme nutzt als Wärmequelle. Aber für Einfamilienhäuser ist das eher unüblich.
Es gibt so ein paar nette Lösungen zur Abwasserwärmenutzung. Sowas wie in der Dusche, wo das warme Duschabwasser dann direkt mit dem Duschzuwasser quasi in dem Wärmetauscher wieder dazu gebracht wird. Aber ansonsten in Berlin haben wir das auch mal, die Wasserbetriebe in Berlin haben das mal untersucht, haben auch an einigen Stellen tatsächlich Abwasserwärmetauscher eingebaut. Der IKEA wird so versorgt. Es gibt ein Schwimmbad, was so versorgt wird und noch ein paar Häuser. Aber es ist relativ schwierig, da wirklich Kanäle zu finden, wo der Stand des Abwassers, wo die Höhe des Abwassers auch so ist, dass ich wirtschaftlich da einen Abwasserwärmetauscher reinbauen kann.
Ja, wir hören, das ist alles sehr komplex. Früher war das alles viel einfacher, Ölheizung rein und das war's. Wer hilft mir bei der Wahl? Wie finde ich einen guten Energieberater und wie wird der finanziert, Herr Loch?
Ja, der erste Weg kann natürlich zur Energieberatung der Verbraucherzentrale führen, sage ich mal ganz eigennützig. Bundesweit gibt es eben eine Energieberatung, einmal die aufsucht, die nach Hause geht, das kostet 30 Euro, der sogenannte Gebäudecheck. Mhm. Man kann aber auch in eine Beratungsstelle gehen, anrufen und dort einen Termin machen. Darüber hinaus gibt es natürlich freie Fachingenieure, die eben eine Energieberatung, die vom Bund gefördert wird, die sogenannte BAFA-Vor-Ort-Beratung oder der individuelle Gebäudecheck, die können natürlich auch noch durchgeführt werden. Das geht bis hoch zu Ingenieurleistungen, die dann vielleicht ein Tausender kosten, aber bis zu 80% gefördert werden. Mhm. Da werden dann auch mehr Auslegungen gemacht, vielleicht eine genauere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Aber ich sage es nochmal, der erste Weg könnte vielleicht eine Beratung bei der Verbraucherzentrale sein, weil sie auch sehr kostengünstig ist, weil sie natürlich gefördert wird. Mhm. Und man so eine Art Initialberatung, worauf muss ich achten, wie wird das gefördert, zum ganz kleinen Preis schon mal bekommen.
Ja. Aribert Peters, was würden Sie empfehlen? Ich glaube, ja, Ihr Bund berät auch, ne?
Ganz wichtiger Punkt, die wichtigste Entscheidung ist, wen beauftrage ich mit der Installation der Wärmepumpe? Mhm. Und da sollte man sich auf jeden Fall Referenzen geben lassen. Da sollte man genau nachfragen, ist das jemand, der Erfahrung hat, der auch schon gut funktionierende Anlagen gebaut hat? Und auf keinen Fall auf einer Messe eine Wärmepumpe kaufen. Die sind zwar dort unglaublich günstig, aber sie haben kein Rückgaberecht und keine Garantie für solche erworbene Anlagen. Also da würde ich dringend abraten und beim Installateur bitte genau nachfragen.
Nachfragen nach was genau? Hat er irgendwelche Zertifizierungen? Gibt es da Gütesiegel?
Nein, wie viel hat er schon installiert? Hat er Erfahrung und bitte eine Referenzadresse? Bitte eine Referenzadresse. Bei wem hat er schon eine Wärmepumpe installiert? Und mit jedem Mann bitte mal eben fragen, ob der zufrieden war mit dem Service und mit der Installation. Das ist sehr zu empfehlen, denn es gibt doch sehr, sehr viele Einbaufehler, weil eine Wärmepumpe eben sehr komplex ist und viele Heizungsbauer damit einfach schlichtweg überfordert sind.
Uwe Kardun hat eine Sohle-Wärmepumpe, die war oft defekt und er fragt nun, solche defekten Wärmepumpen, werden die auch gefördert, wenn man die erneuert?
Ja, das ist natürlich die Frage, was jetzt genau defekt war. Bei den Erdreichwärmepumpen, gerade bei den Sonden, hat man oft das Problem, dass sie vereisen, weil sie zu knapp ausgelegt worden sind oder weil die eigentliche Sonde nicht richtig funktioniert. Da müsste gegebenenfalls nur die Sonden erneuert werden. Also zur Förderung müsste man jetzt auch im Detail nachschauen. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber auch da würde ich erstmal genau nachforsten, was ist dort nicht in Ordnung, was muss gegebenenfalls erneuert werden und wo sind vielleicht eben tatsächlich auch wieder Planungsfehler gemacht worden.
Wir kommen zum Ende der Sendung Marktplatz. Sie können uns nachhören und wie gesagt, es gab in diesem Jahr bereits zwei weitere Sendungen. Alle drei ergänzen sich. Eine am 5. März zum Thema Heizen und Dämmen und eine am 22. Oktober zum Thema Sonnenenergie vom Dach, also Photovoltaik als auch Solarthermie. Ich danke an dieser Stelle Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Marek Miara vom Fraunhofer-Institut ISE, Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher und Berit Müller von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Noch ein paar Tipps fürs Internet unter www.bafa.de, Stichwort Heizen mit erneuerbaren Energien, finden Sie die Förderprogramme. des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die Energieexperten finden Sie unter www.energie-effizienz-experten.de. Ganz viel zu bieten hat zum Beispiel die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die sind auf Energie spezialisiert unter www.verbraucherzentrale.nrw/Heizsystemvergleich oder auch Haustechnik. Ja, und was übrigens nicht kostet und auch zum Klimaschutz beiträgt, wenn man die Heiztemperatur 1 Grad absenkt, dann spart das 6% Energie, wenn Heizkörper nicht verdeckt werden oder zugestellt sind. Und man stoßlüftet, also nicht Dauerlüften macht, also nicht kippt, dann spart das auch allerhand. Man muss nicht immer so viel Geld ausgeben. Der Marktplatz am 10. Dezember kommende Woche, den bestreitet Susanne Kuhlmann. Da geht es um das Weihnachtsmenü und die Silvesterparty, die ja dieses Jahr Corona-bedingt kleiner ausfallen muss. Aber es geht darum, wie man Feste klug und entspannt plant, ohne Stress. Und es kommt ja auch noch mal eine Zeit nach Corona. In Umwelt und Verbraucher blicken wir auf den Gesundheitszustand von Milchkühen. Das ab 11.35 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Jule Reimer.